Also liebe Anwesende, es ist mir eine Freude und eine Ehre, heute Abend hier zu Gast zu sein. Ich mache eine recht faszinierende Forschung zwischen den alten religiösen Überlieferungen und modernen Wissenschaften, die mich dazu geführt hat, dass manches in den alten Religionen der Welt, wo wir geglaubt haben, ist Aberglauben oder etwas aus der Fantasie geborenes, einfach Beschreibungen von inneren Erfahrungen sind, die eine Tatsache sind. Und die heutige Wissenschaft entdeckt wieder auf einem ganz anderen Wege etwas, was wir dann auf einmal feststellen, das war schon bekannt vor Jahrtausenden, nur in einer anderen Form. Wir haben etwa eine Stunde, plane ich, und ich versuche in der Stunde an Beispielen darstellen, worum es sich handelt. Es gibt seit alten Zeiten diese Vorstellung, dass die Engel oder Musen oder Götter oder irgendwelche geistige Wesen den Menschen inspirieren, führen. Ja, das sieht man an diesen alten Bildern. Jetzt, wenn man so beim Allgemeinen bleibt, Schutzengel oder man weiß nicht, ist es wahr, ist es nicht, ist es ein Aberglauben oder ein kann man das nur glauben oder nicht beweisen, der eine glaubt, der eine sagt, nein, ich glaube nicht. Weil eigentlich weiß man überhaupt nicht, worüber man spricht. Also was ist ein Engel? Wer, wo, wann, wie? Es ist so ein verschwommenes, leeres Begriff. Und selbstverständlich, dann kann man nicht darüber eigentlich überhaupt nicht sprechen. Lasst uns aber jetzt genau auf den Inhalt von diesen alten Weisheiten hinschauen. Und da beginnt es gleich ganz anders auszusehen. Also ich nehme ein Beispiel, das ist eine alte jüdische Tradition, die besagt, dass eigentlich jeder Mensch mindestens zwei wichtige Engel hat. Die stehen hinter unseren Schultern, der eine hinter dem rechten Schulter, der andere hier links. Und der eine soll den Menschen inspirieren, zu Gott führen und so, und der andere dafür verführt ihn. Der flüstert ihm böse Dinge ins Ohr. Also das ist so ein altes Bild, ein mythologisches. Und jetzt, ist es wahr oder nicht? Wissen wir nicht. Ja, es scheint so. Nun, in der Psychiatrie zum Beispiel wissen wir, dass während der Schizophrenie kommt es beim Menschen zu so einer Dissoziation der Persönlichkeit, dass aus ihm verschiedene Teile seiner Psyche wie aus einzelnen Persönlichkeiten oder Stimmen heraustreten, und derjenige Mensch, der hier hört, zum Beispiel Stimmen, die sich da streiten oder ihm etwas zuflüstern und so. Und die Stimmen können verschiedene, alle möglichen Charakter haben. Die können kritisieren, anklagen, drohen, befehlen, aber auch trösten oder Rat geben, was immer. Und nun findet der Psychiater auf einmal, üblicherweise hört so ein Mensch diese guten Stimmen rechts und oben, und die bösen, die hört er von der linken Seite vom Mund. In der Regel so. Auf einmal erinnern Sie sich, wenn der Psychiater das, der Psychologe das kennt überhaupt, ja, meistens nicht. Aber wenn ich das kenne, erinnere mich, ja, das ist eigentlich dasselbe Inhalt, was diese Legende besagt hat, von den alten Juden. Und jetzt scheint es gleich schon anders. Es scheint mehr, das war nicht etwas so Ersonnenes, aber das müsste doch wahrscheinlich eine einfache Beschreibung von einer subjektiven Erfahrung sein. Also diese Autoüberlieferung. Man hat das einfach erlebt, dass er diese guten Stimmen und diese bösen Stimmen so gehört hat von den beiden Seiten. Nun, es handelt sich nicht um Geisteskranke, auch ganz gesunde Menschen hören Stimmen. Wir wissen, dass 10% aller Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben erlebt, dass sie eine Stimme hören, die es von jemandem, der da nicht ist. Ja? Also eine, man sagt, das ist Audiohalluzination. Nun, die Menschen haben meistens Angst, darüber zu sprechen oder denken nichts, das können sie nicht erklären. Dieses kommt vor öfters bei jüngeren Menschen, bei Frauen und in Osteuropa, zum Beispiel die Russen haben es öfters als die Engländer. Wilder Penfield, ein Professor aus Princeton, der hat seinerzeit Versuche gemacht, dass er verschiedene Regionen vom Gehirn elektrisch stimuliert hat. Und wenn man das Hörzentrum stimuliert, dann kann man das künstlich machen. Der Mensch hört Stimme. Ja, er hört, dass jemand irgendetwas sagt, der da nicht ist. Und weil diese Hörzentren mit den Ohren kontralateral, so quer verbunden sind, gilt, dass wenn man das rechte Hörzentrum stimuliert, man hat das Erlebnis, dass hier links jemand etwas gesagt hat, und wenn man, und umgekehrt, ja, dass das linke Hörzentrum in der linken Hirnhälfte, da entsteht ein Eindruck, dass man durch das von der rechten Seite etwas hört. Das Erlebnis ist fast ganz real, ist sehr ähnlich, weil bedenkt, das Hörzentrum im Gehirn kann eigentlich nicht unterscheiden, ob das elektrische Signal von dem Hörnerv, ob das wirklich vom Ohr, vom Außen kommt, oder ob das irgendwo halbwegs in dem Gehirn entsteht. Das kann man nicht unterscheiden. Also man hört einfach normal wirklich jemandem etwas zu sagen, man dreht sich um und da steht niemand und die Stimme scheint von den Wänden zu kommen oder von den Dingen, die herumstehen. Und man ist überzeugt, dass man ganz klar etwas gehört hat. Ich kenne solche Fälle, ist höchst interessant. Auch, was die Stimmen alles sagen können. Die können auch wahre Prophezeiungen machen, die sich dann erfüllen. Das erklären die Psychiater dadurch. Sie sagen, das ist eine unterbewusste Arbeit vom Gehirn. Der verarbeitet alle Fakten und subliminale Wahrnehmungen irgendwie zusammen wie ein Computer unterbewusst. Und dann kommt es heraus wie eine Nachricht oder eine Stimme, die etwas sagt. Und kann auch etwas voraussagen, ja, was man eigentlich unterbewusst geahnt hat oder für wahrscheinlich gehalten hat. Dabei habe ich aber auch Fälle gesehen, wo man das überhaupt nicht so erklären kann, weil Menschen wissen manchmal voraus Dinge, die wirklich niemand wissen könnte. Dieser Mann, Julian Janus, auch aus Princeton, der hat in den 70er Jahren eine höchst interessante Hypothese aufgestellt. Er hat einen Schritt gemacht, der ich auch gemacht habe. Einen ersten Schritt, nur habe ich noch einen zweiten dann gemacht, also weitergegangen. Aber er hat eigentlich sich bewusst, er wurde sich bewusst, dass eigentlich sagt er, wir müssen zugeben, dass diese alte Sagen darüber, dass die Menschen Offenbarungen und Eingebungen und Inspirationen von verschiedenen Wesen so beschrieben haben, wir müssen zugeben, das war ein Erlebnis. Das war keine also ausgedachte, ersonnene, also gelügte Sache, weil stellen Sie sich vor, es ist ein rational unvorstellbar, dass für viele tausende Jahre alle Kulturen in der ganzen Welt haben damals, alle Menschen haben behauptet, dass sie irgendwelche Erscheinungen von Göttern oder Musen oder Vorfahren oder was immer sehen oder hören. Und das alles wäre eine Lüge, eine Verschwörung. Und wer könnte das und wozu organisieren? Und wer würde das dann, solange alle Völker für tausende Jahre würden aushalten zu lügen und dabei weiß jeder, dass es keine Götter gibt. Und den Genius hat aufrichtig gesagt, das ist unvorstellbar. Das waren einfach Erlebnisse, die haben subjektiv, also diese psychischen Erlebnisse gehabt und sie einfach beschrieben. Und er glaubte, eine Erklärung dafür zu haben. Er hat bemerkt, dass beide Hirnhälften Sprache verstehen können, aber nur die linke spricht. Es gibt in beiden Hälften diese Wernicke-Regionen, die Sprache wahrnehmen können und verstehen, aber nur links gibt es dieses Broca-Zentrum, das die Sprache produziert. Und die im rechten Hirnhälfte entsprechende Broca-Region, die scheint nutzlos zu sein. Und da fragt er, wieso? Was für eine Funktion hat die oder hat die mal gehabt in der Vergangenheit? Und er fand so eine Erklärung, dass vor etwa 3000 Jahren noch, also zur Zeit des Troja-Krieges und Homer-Zeit, dass die Menschen damals hatten eigentlich nicht das Bewusstsein in dem heutigen Sinne des Wortes, aber eine andere Form von Bewusstsein, sogenanntes Zweikammergehirn. Es war anders organisiert. Dass die Menschen eigentlich nicht dieses rational bewusst geführte diskursive Denken im inneren Dialog Probleme so lösen, wie wir es jetzt heute zu tun pflegen, das hatten die nicht tun können, aber sie haben irgendwie mehr wie in einem Tagestraum so intuitiv, instinktiv in bestimmten psychischen Automatismen gelebt. Und wenn dann zu einer Situation kam, die ganz neu war, wo sie für die sie noch nicht einen Muster gehabt hatten, dann war es eine Art von Stress. Und dann glaubte Janice, hat sich die rechte Hemisphäre aktiviert, die hat unterbewusst, aus einer unterbewussten Intelligenz alles irgendwie zusammengerechnet und eine Lösung gefunden. Und dann hat die rechte Hemisphäre aus dieser rechten Sprachregion zu der linken gesprochen. Die linke hat Hirnhälfte hört zu und erlebt es wie eine Stimme Gottes oder Gottes Offenbarung. Entweder Halluzination oder auch visuelle Haut oder beide. Also das ist diese Theorie von Zweikammergehirn, dass die Menschen damals eigentlich die Aktivität in der rechten Hemisphäre erlebt haben als eine passive Eingebung, als eine innere Wahrnehmung, wo etwas sich gezeigt hat, worüber der Mensch also Gefühl hat, dass es nicht sein eigenes Werk ist. Und dadurch erklärt er dann alle diese Theokratien, die auf diesem Götterglauben aufgebaut worden sind, in Mesopotamien und altem Ägypten, wo die Statuen gesprochen haben und man hat in Tempeln die Götter befragt, oder zum Beispiel wie in Griechenland, in Dodona, die hatten eine alte Eiche und die Priester, die haben aus dem Flüstern des der Blätter in der Eiche, in der Krone, da sagten sie, sie könnten den Willen des Zeus daraus entnehmen. Also das war seine Erklärung. Eigentlich, dass dieser Schizophreniker in ein atavistisches, älteres Bewusstseinszustand oder Bewusstseinart irgendwie verschoben ist und die vor einigen Jahrtausenden für den Menschen normal war. Und dann hat es sich allmählich entwickelt in die heutige Form vom Bewusstsein. Aber was da passiert ist, auch wenn der Schizophreniker gesund wird langsam, die Stimmen von außen, die gehen langsam so drin, dann fühlt er es wie, als ob Stimmen innerhalb des Kopfes schon nicht mehr draußen, und dann wird daraus nur ein inneres Dialog oder innere, wenn mir eine Idee einfällt oder so. Es ändert sich so allmählich. Diese Änderung kann man zum Beispiel am griechischen Drama beobachten. Der älteste Dramatiker Aeschylus, wenn er in der Oresteia den Orestes beschreibt, von den Erinien wird er verfolgt, diese Göttinnen von Rache. Und da beschreibt er, wie der Orestes erlebt, wie diese Wesen, also schreckliche Frauenwesen mit blutigen Zähnen und mit den Krallen ihn zerreißen und so angreifen. Also das ist noch diese alte Form von Bewusstsein, wo er etwas vom draußen, das Gewissen ist draußen wie eine andere Person erlebt worden. Schon Euripides später schreibt dasselbe Thema, Oresteia, und da finden sie schon etwas anderes, da spricht er überhaupt nicht über diese Erinien, aber sondern nur mehr von Gewissensbissen. Also dieses Erlebnis von außen, dass jemand kratzt und bisst, verinnerlicht sich ins Gewissensbissen, die man mehr als abstrakt von innen erlebt. Wenn man näher so das alles beobachtet, diese Bewusstseinentwicklung, dann findet man, diese alten Götter, die haben sich eigentlich nur, die sind vom Außen ins das menschliche Innere umgezogen und da leben sie weiter in dem, was Carl Gustav Jung als Archetypen entdeckt hat. Die entsprechen eigentlich diesen alten Gottheiten wie Mars, Jupiter und Venus und so. Das sind bestimmte psychische Strukturen, die weiter in uns wirken, die unser Leben bestimmen, unser Denken fühlen. Nur erleben wir das schon nicht mehr in dieser alten Art. Machen wir jetzt weiter mit dem Beispiel von diesen beiden linke und rechte Seite. Alle möglichen alte Völker wie Ägypter, die haben die linke und rechte Seite des Körpers mit Mond und Sonne verbunden, symbolisch. Die linke ist mondhaft, die lunar, die rechte solar, weiblich und männlich, Silber und Gold. Also ist diese Symbolpaare. Die Yogis in Indien, die haben schon seit uralten Zeiten gelehrt, es gibt in diesem feinen Energiekörper Kanäle, Strömungen von Prana, von der Vitalkraft. Und unter denen sind zwei die wichtigsten, die Ida und Pingala. Ida ist eine Strömung, die an der linken Seite des Körpers fließt, und da fließt diese Monden, die silberne Monden-Energie. an der rechten Seite ist die Pingala und da fließt also die Sonnenprana, also eine andere Art von Vitalkraft. Und dann sehen Sie auf dem Bild, die beiden Strömungen beginnen von unten, gehen nach oben und hier im Kopf kreuzen sie sich umgekehrt auf die andere Seite. Da haben diese Yogis weiter behauptet, zu beobachten können, dass diese beiden Energien, diese Sonnen- und Mondenprana, dass die einen periodischen Rhythmus haben im Menschenkörper, dass jede 2 Stunden wechselseitig immer eine aktiviert wird. 2 Stunden die Sonnenperiode, 2 Stunden dann die Monden und immer ist linke oder rechte Seite des Körpers aktiver. Was kann man unter anderem auch am Atem feststellen, wenn man sehr fein beobachtet. Das ist eine ganz alte Lehre. Jetzt haben die modernen Wissenschaftler gesagt, das ist Aberglauben, das ist alles ersonnen, das sind fiktive Welten, die es überhaupt nicht gibt. Wir haben diese Vivisektion gemacht, es gibt überhaupt keine solche anatomischen Strukturen in dem Körper, wie diese Nadis, diese Strömungen, das gibt es nicht. Bis etwa die 60er Jahre ja, hier sehen Sie andere Beispiele, ein alchemistisches Manuskript, ja, dieselbe Symbolik, Mann, Weib, Sonne, Mond, linke, rechte Seite. Es gibt auch in Freimaurersymbolik. Das sind diese beiden Säulen, Sonne, Mond. Das sind ganz auch alte, also aus Mittelalter Darstellungen von einem Androgyn eigentlich, dass jeder Mensch ist auf der linken Seite eine Frau und auf der rechten ein Mann. Und diese weiblichen Energien sind hier und männlich und da. Jetzt, das scheint ja nur so eine esoterische, also Fabel zu sein, bis Roger Sperry in den 60er Jahren einen Nobelpreis bekommt für die Entdeckung von funktionaler Lateralisation von den Gehirnhemisphären. Er hat solche Versuche gemacht, er hat entdeckt, dass eigentlich die linke und rechte Hirnhälfte ganz andere Funktionen haben. Jede macht was anderes. Und was er da entdeckt, wenn man das so detailliert aufzählt, das ist nichts anderes als die alte Symbolik der Sonne und des Mondes. Dieselbe Inhalten, zum Beispiel, die Sonne hat immer schon bedeutet Bewusstsein. Mond, Unterbewusstsein, Traum. Ja, es ist genauso. Die linke Hemisphäre, die dominante, ist bewusst, die andere ist unbewusst. Sonne, schon in der alten Astrologie, bedeutet Denkvermögen. Mond, Vorstellungsvermögen. Wie ist es mit dem Gehirn? Genauso. Die linke Hälfte ist verbal, logisch und so. Die rechte ist bildhaft, also kann mit Bildern arbeiten. Ja, und so kann man es alles detailliert aufzählen. Also eigentlich Sperry bekommt einen Nobelpreis dafür, dass er dasselbe entdeckt hat wie die alten Yogis, nur 2000 Jahre später und durch andere Methoden. Also er brauchte den Skalpell und physische Operationen zu machen, damit er das beweisen könnte. Die Yogis, die haben es ohne technische Mittel, nur durch reine, sehr genaue Introspektion, Selbstbeobachtung feststellen können. Und die haben das genau gewusst. Die heutige Psychologie hat das Niveau von dieser feinen Selbstbeobachtung noch überhaupt nicht erreicht, die es in alten Indien schon damals gab. Wie ist es mit dem Rhythmus? Die 2 Stunden ist einfach Faktum. Der Nathaniel Quaitman kommt dann ein Jahrzehnt später, entdeckt den sogenannten BRAC-Rhythmus, Basic Rest Activity Cycle. Das ist eigentlich der Rhythmus. Jede 90 bis 110 Minuten, also nicht ganze 2 Stunden, aber es ist ein bisschen individuell, aktiviert sich die wechselseitig die linke und die rechte Seite jede 1,5 oder 2 Stunden. Und immer ist die linke oder die rechte Hirnhälfte ist aktiver, also wie erwacht. Und das kann man alles so mit Testen beweisen, dass einmal ist die rechte Hand geschickter, einmal die linke, einmal kann der Mensch besser die Raumaufgaben lösen, in der anderen Periode eine verbale Aufgabe lösen. Ja, und dann kann man es alles beobachten. In der Nacht hängt das mit diesen Traumphasen zusammen. Es gibt diese REM-Phase, wo man träumt, und dann den tiefen Schlaf, der traumlos ist. Ja, und das wechselt etwa jede 2 Stunden. Also was während des Tages aus dieser Links-Rechts-Betonheit jede 2 Stunden da fein pulsiert, das geht auch durch die Nacht weiter in diesen zwei verschiedenen Arten vom Schlafen. Was hat er entdeckt? Genau im alten Indien gab es sogenannte Shastras. Das waren Bücher, die ganz unter anderem ganz ausführlich solche Listen von Tätigkeiten angeführt haben. Wenn diese Mondenprana oder diese Sonnenprana, also die linke, rechte Seite, wenn die aktiv sind, welche Aktivitäten eignen sich zu tun und welche nicht. Ja. Sagen sie, mache das und das, wenn die Prana durch die linke Seite führt, und ja, mache nicht diese, weil da wirst du nicht erfolgreich sein. Ja. Es gelingt dir nicht. Und warte, bis diese rechte Energie strömt, und dann mach das und das. Und das waren alles, sie sagten, das waren religiöse Schriften. Und auf einmal ist es Wissenschaft. Noch weiter. Die Inder sagten, bis heute in diesen alten Religionen, es hängt mit Zukunft und Vergangenheit zusammen. Sie sagten, von links kommen auf uns zu die Mondenwesen, die uns unsere Vergangenheit bringen, die Karma, das was Erinnerung, was wir getan haben in früheren Leben und so. Von rechts kommen auf uns zu die Sonnenwesen, diese erhabene Lichtsonnenwesen, die uns in die Zukunft führen wollen, die uns die Zukunft zeigen. So ganz alte Vorstellung von zwei Arten von geistigen Wesen. Der Milton Erickson war ein Psychologe, der zufälligerweise behindert war, auf einen Rollstuhl gebunden. Und da hatte er erst die Zeit und die Geduld, ganz fein die Körpersprache der Menschen zu beobachten. Und er merkte, dass die Augenbewegungen kann man als Indikation für kognitive Prozesse benutzen. Zum Beispiel das hier, ja. Wenn jemand sich erinnert an etwas und sich fragt, was hast du gestern gemacht, dann hat der Mensch die Tendenz, nach links zu schauen, um sich zu erinnern. Warum? Weil das ganze linke Blickfeld, die Nervenstränge, die kreuzen sich wieder, ja, hängt mit der rechten, mit dieser runden Hemisphäre. Und wenn man aber sagt, plane etwas für die Zukunft, wie willst du dein Haus bauen nächstes Jahr, dann schauen die Menschen nach rechts oben. Da passiert die Zukunftskonstruktion von etwas. Ja. Also genau das entdeckt, was in alten Indien gesagt worden ist. Dadurch kann man sogar, konnte er auch Lügner, wie sagt man, entstellen? Ja? Entlarven, ja? Weil wenn sie fragen, Es ist ein Mord passiert. Wo bist du gestern gewesen? Und wenn der Mensch sagt, ja, gestern bin ich gewesen, und er schaut nach rechts, dann lügt er wahrscheinlich, weil er konstruiert eine Story, wo er gestern gewesen ist. Also es sind auch ganz praktisch nützliche Dinge, die Polizei nützt. Jetzt wirklich, sie machen ein Video im Verhör und dann machen sie es langsam. Und dann sehen sie wunderbare Dinge, weil zum Beispiel, wenn jemand sich beherrscht, dann vielleicht so ein guter Mafia-Verbrecher, dann kann er sich beherrschen und also nichts zeigen. Aber die Mikrobewegungen, die sind unbewusst. Ja? Und dann bekommt er zum Beispiel eine Frage, kennen Sie diesen Menschen? Und sagt er, überhaupt nicht. Aber wenn Sie das Video langsam machen und stoppen, dann ein Bruchteil für eine Sekunde, dann stoppen Sie das und da sehen Sie so eine Grimasse, also, den hasse ich. Und da wissen Sie schon, der hat eine Beziehung mit ihm, hat gelügt. Also, das sind ganz praktische Dinge. Ja, da sehen Sie, das war ein Beispiel dafür, wenn wir eine alte, anscheinend religiöse Idee nehmen und wirklich auf den Inhalt schauen, dann hat sich gezeigt, das war keine ersonnene Fantasie, das haben unsere Vorväter sorgfältig ihre Erfahrung einfach so beschrieben. Und seine Beschreibung von Erfahrung, das ist das Erste, was James entdeckt hat. Und worin ich weitermache, es ist nicht Spekulation, ja, es macht nicht die. Wir könnten auch spekulieren, ja, Unsinn und so, aber es gibt auch diese ganz wertvolle, wahrhaftige Beobachtungen in diesen wahren, also eine Weisheit darin. Jetzt aber, in diesem Augenblick, könnte das alles so aussehen, als ob wir jetzt diese religiöse Inhalte ganz materialistisch erklären können, vielleicht durch anatomische Strukturen des Nervensystems und so weiter. Könnte für einen Augenblick so aussehen. Wartet mal ein bisschen, wenn wir jetzt weiterdenken, da sieht es wieder nicht mehr so aus. Jetzt habe ich einen anderen zweiten Schritt weiter gemacht, der Janus schon nicht gemacht hat. Ich ging über von der individuellen Psychologie und Biografie zum Untersuchen von der Kulturgeschichte, also kollektive Psychologie der ganzen Menschheit während der Kulturgeschichte der Welt. Und darin besteht hauptsächlich meine Arbeit, dass ich diese Kulturwellen, Wellen der Kreativität, die Kultur- und Wertemuster beobachte und auch quantitativ, mathematisch bearbeite und suche nach Regelmäßigkeiten und entdecke Synchronizitäten und Rhythmen und unzufällige Zeit- und Raummuster und Inhaltsmuster, die sich dann auch regelmäßig wiederholen. Und so skizziert sich für mich so ein Bild, es gibt da irgendwelche unzufällige Gesetzmäßigkeiten in dem, was die Menschen während der Kulturgeschichte so geistig erleben. Also ich nehme alle möglichen, die sogenannte angebliche Offenbarungen und Eingebungen und von Göttern und Musen und Vorfahren und alles Mögliche in der Religion, nicht nur in der Geschichte der Religionen, aber auch Kunststile, philosophische Ideenströmungen, Entdeckungen in der Wissenschaft, politische so Intuitionen von Staatsmännern über politisches System. Nicht nur von den Menschen, die behaupten, es war Gott oder so, aber auch von Menschen, die ganz atheistisch gesagt haben und die sagten nur, ich hatte so einen Einfall, eine Eingebung, ich habe das und das entdeckt. Es war kein Gott, kein Engel. Aber das kann er nicht wissen, ob es ein Engel war. Ich beobachte einfach, wann und wo den Menschen so eingefallen ist an wertvollen, neuen, kreativen Leistungen in der Kulturgeschichte. Und da untersuche ich eigentlich, ob da etwas Regelmäßiges gibt. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, einen großen Umbruch in der Geschichte, das heißt Übergang vom Mythos zum Logos um 600 vor Christus im alten Griechenland. Das ist sehr bekannt, weil es ist sehr stark sichtbar, etwa vor dem 6. Jahrhundert vor Christus gab es diese homerische Zeit, wo es ein ganz anderes Bewusstsein gab, die Menschen glaubten an Götter, alles war so in bildhaft, in Metaphoren ausgedrückt, die Moral und die Gesetze, die waren eigentlich nur eine Narration, zum Beispiel wie die Ilias von Homer, das war ein, so, wodurch sich die Menschen sich im Leben, woran sie sich gehalten haben. Und dann, etwa um 600 vor Christus, kommt es auf einmal plötzlich zu einem Umbruch, ganz schnell. Es entsteht die Philosophie zum ersten Mal, und nicht nur in Griechenland, es war in der ganzen alten Welt. Das hat Karl Jaspers aus der Axial-Epoche beschrieben, zwar in Indien, China, Persien. Auf einmal die Menschen wie aufgewacht aus einem Traum, begeistert vom Denkvermögen. Wir können denken, sich selbstbewusst werden, über unser Denken, eben die Logik entdeckt, begeistert von abstrakten Arbeit mit Begriffen, mit Beweisen, mit Schlussfolgerungen und mit diesen Dingen, und die alten Überlieferungen sagten, das ist vielleicht überhaupt nicht wahr, das war nur so eine Kinderbilder und so, und alles ändert sich, die ganze Stimmung. Und wenn ein Psychologe das beobachtet, dann sieht er ganz so ist augenscheinlich, das war eine Umschaltung von der rechten Hemisphäre, also dieses bildhaft, traumhaftes Bewusstsein, überlinken, also verbal, logisch, ganz selbstbewusst und so individuell. Und so. Etwas ist passiert, dass die ganze Menschheit, das auf Ganzes auf einmal von der Betontheit der rechten, also Seite, zu der linken übergegangen ist. Nicht gesagt, sind sie linke, rechte, es ist so, dass die Hemisphären, so wie es die Yogis gesagt haben, die sind umgekehrt, ja. Die Nervenstränge, die kreuzen sich hier im Haus, und deswegen ist die rechte Hirnhälfte, die beherrscht alles, die ganze linke Seite des Körpers. Linkes Ohr, linkes Blickfeld, linke Hand und so. Und die rechte umgekehrt, die linke Hemisphäre, die rechte Seite, ja, genau so. Deswegen ist es, eigentlich das Sonnenhafte, das Rechte ist in der linken Hemisphäre drinnen, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich nachgeforscht, gab es diese Umbrüche, diese Umschaltungen, gab es die mehrmals in der Geschichte, ja, es kam regelmäßig vor, offenbar jede 500 Jahre. Woran kann man das sehen? An sehr vielen Dingen. das unten hier, das ist ein russisch-amerikanischer Soziologe, Vitrin Sorokin. Der hat es eigentlich schon halbwegs entdeckt. Er hat sogenannte Wahrheitssysteme beobachtet, wie er benannt hat, Ideationswahrheitssystem und Ideational and Sensate, also etwas wie Ideations- und Sensual, oder vielleicht idealistisch-materialistisch, wo das Denken, also das Gedankenleben betont ist und dann das Wahrnehmen, also das und das Bildhafte. Und er hat also an der Zeitachse diese Phänomene in der Kultur quantifiziert und beobachtet. Das ist seine Kurve, wo er alle Persönlichkeiten, die in der Enzyklopädie Britannica enthalten sind, die hat er zusammengezählt, ausgewertet und zu diesen beiden Prinzipien zugeordnet, ob sie ein Ideationstypus waren oder dieses sensuales Typus. Und hat bemerkt, es ändern sich nicht nur in dem, aber in allen möglichen Kunst, Denken, Staatsform, Philosophie, es wechseln diese zwei Wahrheitssysteme. Und er das von diesem Ideationellen zu diesem Sensuellen, vom Denken zu Wahrnehmen und wieder zurück. Jetzt habe ich das verarbeitet mit Computer. Es ist ein 500-jähriger Rhythmus. Da oben diese Gipfel, das sind, wo dieses idealistisches, also Mehrheit, mehr, also Prozentsatz an eine Mehrheit hat. Und hier diese Nadirs, diese unten, das ist, wo dieses sensuelle Wahrnehmungs Weltanschauung, wo die überwiegt. Und das ist so etwas so Fundamentales, wenn sich diese beiden Grund, das sind etwas wie Achsenwerte, wenn die sich umschalten, dann alle Abteilungen der Gesellschaft reorganisieren sich um dieses Zentralwert und man sieht alles anders. Man hat andere Kunst, andere Religion, andere Wissenschaft. Zum Beispiel in der Malerei sind das Abstraktion und Realismus. Während dieses sensuellen Zeit, da gibt es realistische Malerei, in der anderen gibt es Abstraktion. Zum letzten Mal hat es sich umgeschaltet, so um 1900 mit Picasso und diesen Menschen. In der Wissenschaft ist das die Deduktion und Induktion. Ein Bacon lebt hier, wo ist das hier, in einer Zeit, wo das Sensuelle gipfelt, er will alles nur induktiv entdecken, also durch Wahrnehmung nur allein. Ein Einstein gehört schon zu der anderen Periode, der will alles nur aus deduktiv aus einem Gedankenexperiment herausfolgen. Ableiten, ja. Und Einstein, der beobachtet überhaupt nichts, Physiker, er sitzt nur im Sofa zu Hause mit einer Pfeife und denkt nach, was wäre, wenn auf einmal die Sonne nicht da ist und so. Ist alles nur Gedankenarbeit. Ja, und das hat regelmäßig auch in den älteren Zeiten gewechselt. Es hängt mit zum Beispiel in der Philosophie äußert sich das als Idealismus und Materialismus. Das ist wie so eine Schaukel. Ja. Einmal ist mehr von dem, dann mehr von dem. Und das ist jede 500 Jahre. Und auch die Gesellschaftsorganisation, zum Beispiel mit diesem Ideationssystem, wo das individuelle Denken bevorzugt wird oder gepflegt wird, da gibt es immer demokratische Systeme, wo man die Gesellschaft auf dem Denkvermögen des Individuums bauen will, dass er kann denken, er ist frei, er sollte Wahlrecht haben und so. Das sind Es gab etwa 600 demokratische und republikanische Regime in der Geschichte, die wir kennen. Das ist diese blaue Kurve, ja, in den seitalten Rom und Athen und so. Und die gelbe, das sind die größten Philosophen der Welt. Es geht immer Hand in Hand, es ist eine klare Korrelation. Also die Geschichte zeigt uns, Demokratie gibt es nur, wenn man denkt, wenn man diese Denkfähigkeit pflegt und hervorhebt, wenn diese philosophische Blütenzeiten es gibt. Ohne Denken gibt es keine Freiheit, also keine Demokratie. Also es sind sehr tiefe Zusammenhänge. Und jetzt, das ist eine soziologische Tatsache, das ist einfach Beobachtung der Geschichte, also eine Tatsache der modernen Wissenschaft. Nur, aber feststellen wir wieder fest, die alten Religionen, die haben es schon längst gewusst, nur haben sie das anders ausgedrückt in einer alten Bildsprache. Das hier oben, das sind die Offenbarungen von Erzengel Michael und Gabriel. Michael ist der Erzengel der Sonne in der Offenbarung Johannes. Da lesen Sie, ich sah einen Engel, der in der Sonne stand, das war Michael, der kämpft mit den Drachen und so. Und Gabriel ist der Mondenengel, der immer mit Geburt, mit Weiblichkeit und so verbunden ist. Es gibt, das habe ich zusammengezählt, alle diese Legenden, etwa 100 Legenden über verschiedene Offenbarungen von Gabriel und Michael. Wenn Sie die auf die Zeitachse so aufzeichnen, bekommen Sie denselben Rhythmus, Periodenlänge von 500 Jahren, Kulmination in denselben Zeitaugenblick. Immer wenn sich der Michael offenbart, das ist, dann gibt es diese Ideationsperioden mit dem Denken. Ja. Und immer wenn der Gabriel, der Mondenengel, sich offenbart, dann das ist synchron mit diesen sensuellen oder Wahrnehmungsperioden, betonten Perioden oder mit Materialismus. Also was bedeutet das eigentlich? Was man über den Michael und Gabriel sagt in den Mythen, in den Legenden, ist inhaltlich identisch mit dem, was wirklich in der Geschichte passiert, in der geistigen Geschichte. Das sind diese beiden Seiten. Und Inhalt stimmt sehr genau. Die Periodenlänge stimmt, ist 500 Jahre und die Kulminationszeit stimmt, also ist eigentlich ganz klar, die Autoren haben darüber gewusst und nur hatten sie geglaubt, oder sich diese Periodizität oder diese Stimmung umbrüche, was man Zeitgeist genannt hat, das haben sie sich erklärt, dass es eigentlich Inspirationen von den Zeitgeistern, von den Engeln sind, dass mal Gabriel ein Zeitgeist wird und er inspiriert die Welt und dann wieder Michael und dann wieder Gabriel. Und so hat man eigentlich den Inhalt, diese Weisheit davon bildhaft in den zwei Bildern von diesen größten Engeln so hineingeheimnisst. Das ist alles drin. Die moderne Wissenschaft unterscheidet sich davon, dass sie drückt das alles irgendwie analytisch in abstrakten Begriffen aus und die Erklärung hat sie keine. Sie sagt, Engel sind es nicht und was ist es? Unerklärbar. Wissen wir nicht. Wie sagt man, Sahadage, Geheimnis oder Rätsel. Es gilt nicht nur für Gabriel und Michael, es sind hier auch die anderen einfach solare und lunare Götter wie Apollo und Artemis zum Beispiel in Griechenland. Oder auch die katholischen Heiligen, die zum Attribut die Sonne oder Mond haben, wie zum Beispiel Thomas von Aquino hat sein Symbol eine Sonne auf der Brust. Und wann lebt er? Genau am Gipfel dieser Sonnenzeit. Ja? Also da ist das alles so, man entdeckt auf einmal, das ist genau, das ist nicht nur so beliebig da. Noch ein schönes Beispiel, Gabriel und die Träume. Nach dem Zohar, also diesem alten jüdischen Buch, ist Gabriel derjenige von den Erzengeln, der für die Träume zuständig ist. Auch in dem Buch Daniels, da erklärt der Gabriel, kommt dem Daniel die Träume zu erklären, zu deuten. Und auch sagte man, Gabriel war der persönliche Schutzengel von Josef, dem biblischen Josef, der da ein Experte für Traumdeutung war, der dem Pharao die berühmte Träume gedeutet hat und so erfolgreich. Jetzt diese, die sind ähnlich. Also die eine Kurve sind alle diese Legenden über Gabriel-Offenbarungen, ja, auf der Zeitachse. Die andere, das sind die prophetische Träume aus der Bibel, also Nachtoffenbarungen. Es gibt etwa 20 Geschichten innerhalb der Bibel über solche, wo jemand, ein Patriarch oder wer immer, eine Nachtsoffenbarung von Gott im Traum hat. Im Buch Hiob steht, ich würde das lesen, der Gott redet im Traum, im Nachtgeschicht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da öffnet er das Ohr der Leute und schreckt sie und züchtigt sie, dass er den Menschen von seinem Vornehmen wende. Nur achtet man's nicht. Also man glaubte, einfach im Traum kann der Gott sich ankündigen. Nicht jeder Traum ist von Gott, aber er kann sein. Jetzt, was stellen wir dadurch jetzt fest? Wir sehen, dass beides korreliert ganz klar. Die Kurven sind ähnlich. Ja? Wenn die eine kommt, dann auch die andere meistens. Und es gibt einen Rhythmus von 500 Jahren. Es ist der Gabriel-Rhythmus. Ja? Derselbe, was ich früher gezeigt habe über diese rechte Hemisphäre Betontheit. Also es macht einen schönen Sinn. Das wissen wir, wenn diese Zeitepochen, Kulturepochen, die rechtshemisphärisch betont sind, dann das ist die Hemisphäre, die sich mehr an dem Traumleben beteiligt. Also das wären die geeigneten Zeiten, wo die Menschen mehr durch die Träume Inspirationen bekommen können. Ist das nicht beliebig erdacht in der Bibel? Diese Geschichten, diese 20 Geschichten in der Bibel, die fallen wirklich meistens in diese Perioden, diese Mondenzeitalter. Und da sieht man wieder, es muss eine Beschreibung von einer Erfahrung sein und nicht, also wenn ich etwas beliebig ausdenken, dann könnte es in beliebiger Zeit da sein. Und nicht periodisch. Und da sieht man jetzt daraus, wenn man auf die ganze Menschheit so schaut, das kann doch nicht nur in dem Gehirn alles entstehen. Das ist das nächste Schritt von mir. Und ich zeigte, man alle glaubten, das sind eigentlich nur Halluzinationen, die irgendwo unterbewusst in diesen Gehirnwindungen da entstehen und eigentlich nur Fantasien sind. Wieso kommt es aber dazu, dass diese Synchronizität, dass die Menschen auf der ganzen Welt, sei es in Amerika, Australien, Asien, Europa, sie bekommen bestimmte innere Eingebung, aber in derselben Zeitepoche dieselben Inhalte oder ähnliche, sehr ähnliche Inhalte. Und dann wieder andere Inhalte, aber gleichzeitig an Kontinenten, die überhaupt keine Verbindung gehabt hatten in älteren Zeiten, zum Beispiel in Amerika, vor Kolumbus und so. Wie kommt es dazu? Und wie kommt es dazu, dass hier dieses Rhythmus gibt, für einige Jahrtausende, 5000 Jahre der Geschichte, etwas kommt rhythmisch zurück, bestimmte Qualitäten und innere Erlebnisse, ist das eine Konspiration? Menschen haben sich so verabredet, wir werden sagen, angeblich, ja, und 5000 Jahre halten sie das schon treu, oder das ist unvorstellbar. Einfach daraus kann man sehen, ich habe einige hunderte solche statistische Studien gemacht, wo ich zeige, es gibt synchron und periodisch ähnliche innere Erlebnisse bei Menschen von ganz verschiedenen Kulturen und Rassen und so, die voneinander nichts wissen. Also was folgt daraus? Es muss da irgendein exogenes Faktor geben, etwas, was draußen ist, nicht nur drin im Schädelkopf des einzelnen Menschen, was auf die Menschen gleichzeitig wirkt. Etwas, was hier für tausende Jahre schon sein muss, wahrscheinlich schon in Prähistorie, nur da haben wir keine genauen Daten, und was auf alle auf einmal wirkt und die Menschen nehmen es wahr. Was ist das jetzt? Es ist etwas, was draußen sein muss, aber es offenbart sich vom Innen, also vom Innenleben des Menschen. Man fühlt die Quelle der Inspiration in sich. Also die Künstler, die Wissenschaftler, die schaffen von der Fülle des Innenlebens. Ja? Aber sie stellen fest, und auf anderen Stellen der Erde machen sie etwas Ähnliches in derselben Zeit. Mit derselben Problemen beschäftigen sie und kommen manchmal zu gleichen Lösungen auch. Was ist es eigentlich? Und dafür haben wir heutzutage in unserem Weltbild keinen Begriff. Weil, und noch kommt dazu, es scheint intelligent zu sein. Wenn Sie das langsam beobachten, das war eigentlich ursprünglich. Im Mittelalter gab es dafür einen Begriff Engel. Etwas, was innerlich, also seelisch, wirkt, aber als Zeitgeist auf alle Menschen auf einmal geistig wirkt und bestimmte Tugenden oder Inhalten oder Inspirationen den Menschen bringt. Also da komme ich langsam dazu, dass wir diesen Begriff von Engel, Erzengel, Zeitgeist, dass wir ihn einfach brauchen, um die Fakten zu erklären. So etwas Ähnliches. Nur ist es nicht so gleich einfach, wenn man wissenschaftlich vorgehen soll. Ein anderes Beispiel. Womit soll ich beginnen? So zum Beispiel. Das ist ein anderes Urbild. Die Liebesgöttin wie Inanna, Isis, Hathor, Aphrodite, Lakshmi in Indien, also ein Archetypus von Liebe, Schönheit, Weiblichkeit und so, war in diesen Liebesgöttinnen verkörpert. Jetzt, das sind etwa 60 berühmtesten, bekanntesten Offenbarungen von Liebesgöttinnen in der Welt. 5000 Jahre, ja, die ganze Geschichte. Was kommt heraus? Ein 500-jähriger Rhythmus, der aber andere Kulminationszeit hat als die anderen Rhythmen, die ich schon erwähnt habe. Und wieder, es entstehen solche Epochen, wo alles sich ein bisschen so anders färbt, also die ganze Lebensstimmung. Die Robben, das sind zum Beispiel in einer, das ist eine andere Form, ja. Das sind die Pharaos und die Könige, die so einen Namen gehabt haben, der die Wörter Liebe und Schönheit beinhalten. Zum Beispiel Philipp der Schöne, der französische König, der die Templer verbrennen lasste. Es gab seit alten Zeiten solche Könige oder ja, und so weiter. Das ist der selbe Rhythmus. Ja. Oder Pharaonen haben sich in diesen Zeiten immer wieder die Namen, solche Namen gewählt, die von diesen Liebesgöttinnen abgeleitet sind. Zum Beispiel der Sohn der Isis und so weiter. Und das finden Sie auf einmal, das ist nicht zufällig. Das kam regelmäßig. Worüber spricht das alles? Wenn wir jetzt ganz, also nur als Soziologen oder Anthropologen die Geschichte beobachten, da haben wir die Entdeckung gemacht mit Professor Mikulecki, das ist so unser Seniorprofessor der Chronobiologie. Es gibt so etwas wie globale Pubertät. Also so eine periodische Zeit, wo die ganze Menschheit scheint in einer ein bisschen so Pubertät zu sein. Also das ganze psychologische Wesensbild, was wir aus der jugendlichen Zeit beim einzelnen Menschen beobachten können, dass er sich verliebt, dass er dieses Gefühlsleben aufwacht. Liebe, Musik liebt er dann, macht, ich weiß nicht, Gedichte und sucht Sinn des Lebens, interessiert sich für Religion und lehnt sich gegen die Autorität, gegen Vater, gegen Staat und so weiter, rebelliert. Alle diese Merkmale, die kommen als Ganzes in einer ganzen Epoche, wo alle Menschen, auch die Erwachsenen, sich so benehmen. Und das sind eigentlich die Romantismen. Das letzte Mal war das um 1800, Romantik, aber dieses gab es regelmäßig auch im 13. Jahrhundert, das war diese Zeit von Hofliebe und Troubadoure und so. Und auch im 8., im 3. im Jahrhundert, auch im 3. vor Christus, 8., 13., 18., 23. und 28. Jahrhundert vor Christus. Immer wieder derselbe Archetyp von Liebe und Schönheit, der hochgehoben wird. Das hier zum Beispiel sind, das ist eine Art, wie das, man das irgendwie veranschaulichen kann. Das sind alle Königinnen der Welt, die gab es etwa 400, also regierende Königinnen, die allein regieren, ohne Mann. Das ist der Rhythmus. 1800, etwa 13. Jahrhundert, 1200, 700. Dasselbe Rhythmus wie die berühmte Liebespaare, Romeo und Julia, Laila und Majnun, die in diesen Zeiten leben. Also alles, was damit hängt, die größten Dichter, wie Dante, Goethe, Homer, Kalidasa, die kommen meistens unzufällig in diesem Zeitalter. Die großen Musiker, wie zuletzt in Wien, also die große, diese Komponisten wie Beethoven, Mozart, das war da um 1800. Und viele, viele andere Dinge, eigentlich, hier habe ich einige aufgezählt, was alles. Also Dichter, Musiker, das ist eine Landscape, ist Landschaftsmaler, also so, die Stimmungen, Landschaft, ja, also das Gefühlsmäßige. Die schönen Könige und Frauen als Philosophinnen und Königinnen, Mystik, aber auch Anarchisten, Revolutionäre, aber auch Chemie und Chemie. Warum? Bis zu solchen Details wie zum Beispiel Selbstmorde. Wir wissen, bei den Jugendlichen gibt es meistens Selbstmorde, ja, weil die verlieren den Sinn des Lebens und sind unglücklich verliebt. Solche Gründe, und da kommt es zum Selbstmord. Und dann gilt es auch für die ganze Epoche dann. Also Massenepidemien von Selbstmord. Also dasselbe Wesensbild. Und das hat man einfach wieder gekannt und man hat es genannt, dass das ist eine, die Göttin der Liebe wird zum Zeitgeist jede 500 Jahre in diesen Jahrhunderten und die inspiriert die Welt. Das war die Ansicht von alten Ägyptern, Babyloniern, deswegen haben die Pharaonen diese Namen gewählt und so. Noch ein Beispiel, der damit zusammenhängt, der Gegenpol zu der Liebesgöttin, zu Venus ist Mars. Das ist ihr Liebhaber, aber auch das Gegenpol-Archetyp. Das ist das Weibliche, das Männliche, also ein Kriegsgott, der gute und böse Seiten hat, also all diese männliche Tugenden von Tapferkeit und Entschiedenheit und Kraft und so, aber auch die negative Seite, Konflikt, Aggression, cholerisches Temperament und so. Es gibt einen 500-jährigen Rhythmus von Virenzeiten und Kriegszeiten, wenn Sie, ich weiß nicht, alle bekannte Schlachten in der Geschichte nehmen, wie es ein amerikanischer Professor genommen hat, bekommen Sie diesen Rhythmus. Das hier ist die Zeitdauer von ägyptischen Dynastien hier in Jahren. Hier, das sind Zeiten, wo, sehen Sie, das ändert sich regelmäßig so, dass jede 500 Jahre gibt es eine labile politische Situation, wo durchschnittlich die ägyptische Dynastien nur etwa 50 oder 30 Jahre ausgehalten sind und dann sind sie zusammengebrochen. Also politische Labilität. Und dann andere Zeiten, wo 200, 250 Jahre eine Dynastie aushält und es ist Ruhe und Ordnung. Das ist ganz bekannt, das heißt in der Ägyptologie, das sind Altes Reich, Mittleres Reich, Neues Reich, das sind diese Ordnung, Ruheperioden, die je 500 Jahre immer dauern. Und dazwischen sind die sogenannten Übergangsepochen, wo Dezentralisation, Chaos und Revolution herrscht und der Pharao verliert die Macht und so. Das pflegte man irgendwie so spekulativ zu erklären, dass wahrscheinlich war es Trockenheit, nicht genug Wasser im Nil, die Menschen haben gehungert und so und deswegen haben sie die Regierung umgestürzt und so. Nur aber für China gilt genau dasselbe. Chinesische Dynastien dauern, sind synchron mit diesen ägyptischen Reichen und die Umbruchszeiten sind genau in derselben Zeit. Also auf zwei verschiedenen Orten der Erde. Und es gilt, das habe ich dann zu Ende gemacht, alles zusammen gezählt und beobachtet, es gilt für die ganze Welt und ganze Geschichte, einschließlich von uns selber. In Mitteleuropa, wenn Sie tschechische Dynastien oder deutsche nehmen, Kaiser oder so, dann bekommen Sie dasselbe. Immer war diese Labilzeit, wo es diese Gegenkaiser gab, und wo die Dynastien sehr schnell zusammengebrochen sind. Das fällt in denselben Rhythmus seit des alten Ägyptens bis zu den politischen Regimen im 20. Jahrhundert. Das war eigentlich das letzte Mars-Zeitalter, war das 20. Jahrhundert. Zwei Weltkriege und sehr viele politische Umbrüche und so. Das geht schon seit 3000 vor Christus mindestens so. Das ist nur eine andere Art von Quantifizieren. Das ist die Frequenz der Könige. In Ägypten hat die längste Geschichte 5200 Jahre. Also das waren mehr als 600 Herrscher. Und hier sehen Sie einfach, in den Marszeiten gab es immer viel mehr Könige als in den anderen Zeiten. Warum? Weil die haben sich schneller gewechselt. Und auch kam es immer zu Spaltungen. Dass es gab einen Pharao und Gegenpharao und Ägypten war zersplittert. Und also gibt es gleichzeitig mehrere, zwei oder drei. Und, aber dieses Bild gilt für die ganze Welt, im Großen und Ganzen statistisch gilt es. Mit Abweichungen hier und da, aber im Durchschnitt kann man das Rhythmus beweisen. Was soll das alles jetzt bedeuten? Und wieder noch. Ja. Die Alten haben es genau gewusst und die Angelologie oder diese alte Sagen über die Götter, die drücken das aus. Der Mengzi hat diesen Rhythmus, nämlich genau diesen, vor 300 vor Christus schon beschrieben. Er hat eine Schrift darüber, dass es ist der Wille des Himmels, sogenannte Mandat des Himmels, dass jede chinesische Dynastie immer 500 Jahre ausdauert und dann bricht sie zusammen. Und aus diesem Chaos und Zusammenbruch entsteht ein neuer Führer, der eine neue Dynastie gründet, weil es der Himmel will. Dann regiert die Dynastie für 500 Jahre. Dann schöpft sich aber ihre moralische Kraft aus und dann fällt das alles wieder zusammen. Er sagt, das ist irgendein ein Gesetz, ein Willen des Himmels. Und das war so bekannt. Bedenken Sie, es war nicht nur eine persönliche Theorie, das war so wichtig für die Chinesen, dass mal schon passiert hat, so um die Jahr um Christuswende, also die Zeitrechnungwende, ein Kaiser, Wang Mang, der hat den Thron usurpiert, hat sich zum Kaiser gemacht, und wenn die Chinesen sagen, du bist ein Usurper, sagen, nein, nein, es sind 500 Jahre vergangen, jetzt der Himmel will eine neue Dynastie und da bin ich. Er hat seine Usurpation dadurch begründet. Das ist die 500 Jahre Rhythmus, das wissen Sie schon, ja. Ne? Also hier zum Beispiel haben Sie die Chinesen wissen darüber, die Babylonier wissen darüber, die sagen, der Gott Nergal, der Gott des Planeten Mars, der bewältigt sich, er beherrscht die Welt immer in diesen Zeitaltern. Die ägyptischen Pharaonen, die haben sich regelmäßig in diesen Zeiten diese Namen von Kriegsgöttern genommen, von Sutech, das war der Kriegsgott in Ägypten, und ihm haben sie sich benannt, ich bin die Sutechs mächtige Hand und Setchi und Setnachte und solche Namen. Die Juden wissen davon explizit, weil die Offenbarungen des Samael, des Erzengel des Mars, die fallen in dieselben Zeitperioden. Oder auch, das vierte sind europäische Könige mit solchen männlichen Beinamen wie der Tapfere, der Eiserne und so. Die haben schon nichts gewusst, weil die katholische Kirche, die sprach schon nicht mehr von diesen Rhythmen. Aber doch gibt es diese Beinamen regelmäßig, weil es waren solche Zeiten. Also jetzt sehen Sie das verschiedenen unterschiedlichen Kulturen, diese Berichte über diese Kriegsgötter-Offenbarungen, die stimmen überein. Was ist das jetzt? Sind das Erzengel oder was ist das? Der Professor Mikulec ist ein Atheist. Er glaubt überhaupt nicht an Engel. Wir arbeiten zusammen. Wir haben das besprochen und haben das dann eine Hypothese aufgestellt. Er sagte, ja, ich weiß, wie das geht, er sagte mir, Sie haben eine noch unbekannte periodische kosmische Strahlung entdecken müssen. irgendein materielles, kosmophysikalisches Faktor. Es muss etwas sein, was regelmäßig auf die ganze Erde für tausende Jahre wirkt. Und nur kennen wir noch nicht, was das ist. Das wirkt wahrscheinlich aber auf den suprachiasmatischen Nukleus hier, dann auf die Epiphyse, Hypophyse, dann auf die Nebenniere und dann die produzieren diese Liebeshormone und schon haben wir einen Dante, einen Goethe und Troubadoure und so. Und ich sagte, das ist eine sehr interessante Hypothese. So haben wir in Neuroendocrinology Letters zwei Artikel geschrieben. Globale Pubertät, das war dieses Venus-Archetypus und dieses Marchar, das ist etwas wie eine globale Kriegszeit oder solche cholerisch-konflikthafte Stimmung. Und das ähnelt sehr an, hätten die Menschen in der einen Zeit mehr weibliche Hormone, also den höheren Hormonspiegel von Östrogenen haben, dann würden sie mehr weiblich. So wie die Venus. Und hätten in diesen Zeiten die Menschen vielleicht die Androgene, die männliche Hormone, einen höheren Hormonspiegel, dann würden sie mehr aggressiv, das weiß man. Testosteron hängt mit der Aggression zusammen und mit dieser Kampflustigkeit und solche Dinge. Also haben wir eine Hypothese aufgestellt, man muss eigentlich nach einem periodischen kosmischen Faktor suchen, der das neuroendokrine System des Menschen beeinflusst und so, dass die Östrogene und Androgene periodisch in 500-Jahre-Rhythmus so pulsieren. Sogar habe ich einige Indizien, so Teilbeweise gefunden. Man kann nämlich den Hormonspiegel aus der Proportionen der Skelette entnehmen, aus den Graben und so, sich ein bisschen schon bestätigt. Also ich stimme zu, ich glaube, es gibt diese Hormonwechsel im menschlichen Blut, ja, in diesem wahrscheinlich. Nur aber jetzt die Materialisten, die springen automatisch zu der Schlussfolgerung, ja, also die Hormone verursachen diese geistigen Erlebnisse. Das ist ganz falsch, das ist philosophischer Irrtum. Die Richtung der Ursachenkette, die kann in beiden Richtungen gehen. Es kann vielleicht der Körper verursacht die Psyche, oder ist es umgekehrt? Die Psyche, also die geistigen Prozesse können die körperlichen Prozesse auslösen. Wenn ich zum Beispiel mein Hormonspiegel ändern will, kann ich das tun? Wenn ich an meine Geliebte jetzt denken würde, intensiv, dann beginnen sich ganz an verschiedene Dinge zu passieren in meinem Blut und so. Ich kann das tun. Aber umgekehrt, wenn ich ihnen Hormone reiche, ja, zum Nehmen, kann ich so bewirken, dass sie sich in eine bestimmte Frau verlieben? Das kann ich nicht. Also, das ist nur so ein Beispiel, aber das untersuchen wir detailliert und es scheint mir, es ist die Psyche, also das Psychische bewirkt also diese körperlichen Veränderungen und nicht umgekehrt. Also es sieht mehr so aus, es ist etwas, was so wirkt, dass das geistige und seelische Leben der Menschheit sich ändert. Also die Menschen orientieren sich auf andere Werte und das dann selbstverständlich als Folge folgt dann auch diese körperliche Veränderungen, weil wenn man gewisses seelisches Leben pflegt und so weiter, dann ändert sich, wissen wir, auch der Ausdruck, auch die Proportionen der, zum Beispiel wenn man ein Kind mehr zum Intellekt erzieht oder zum Willensdisziplin, dann hängt davon ab, ob er ein asthenischer Typus wird, der so schlank hoch ist oder mehr in die Breite wächst. Also die Seele, jeder Seelenprozess beeinflusst das Körperliche. Also noch ist es ein Rätsel und das bleibt auch so, aber ich will weitermachen jetzt. Es gäbe noch viele andere Beispiele, noch einen kurz. Sogenannte es gibt einen Erzengel namens Orifiel, das ist der Engel des Saturn, traditionell. Der hat auch seinen Rhythmus. Das ist, was man in der Geschichte auf einmal periodisch sieht, so wie dass die ganze Kultur Züge nimmt, die auf das Greisenalter erinnern. Also in der Entwicklungspsychologie wissen wir, wenn der Mensch alt wird, dann kommen ins Vordergrund bestimmte Eigenschaften, Tendenzen und so, Rigidität im Denken, Konservativismus, Nachdruck auf Autorität, mehr sich mit Erinnerungen zu beschäftigen und mit Vergangenheit und so weiter. Es gibt Epochen, wo das alles auf einmal zusammen vorkommt und dann sieht es so aus, zum Beispiel, das sind die berühmtesten Historiker der Welt, vom Herodotos bis zum den Modernen. Das ist das Orifiel-Rhythmus. Also Menschen beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Dasselbe Rhythmus, da ist ein Rhythmus von Imperien und Absolutismen. Das letzte Mal um 1600, das war das Absolutismus in Europa, also hierarchische, strenge, autoritätsbetonte gesellschaftliche Systeme. Dieses vertrocknete, exakte Denken ist gut und schlecht zugleich. Es ist gut für die exakten Wissenschaften. Es blühte die Astronomie, die Mechanik und solche. Ja, um 1600 war es der Galileo, Kepler und diese eine Blütezeit von Astronomie und Mechanik. Und Optik auch und so. Also wieder bestimmte seelische Prozesse sind stärker, sind betont. Und daraus folgt dann eine Blütezeit in verschiedenen kreativen Bereichen. In manchen, aber nicht anderen, die dann wieder in anderen Zeitperioden kommen. Also das ist eine Art von Forschung, die ich mache, dass ich eigentlich vorurteilslos alle möglichen kreative Tätigkeiten der Menschheit beobachte, in Kunst, Philosophie und was immer. Und dann beobachte ich diese Zusammenhänge, die statistischen Korrelationen und bestimmte kreative Tätigkeiten, die gruppieren sich zusammen in solche Cluster, heißt das in Englisch. Also man sieht, die kommen immer gemeinsam vor, die hängen irgendwie zusammen. Wenn es die eine gibt, die ist hoch, dann auch die andere in derselben Zeit, aber nicht die andere. Und so kann man das so zusammengruppieren in Cluster, die je stärker die Linie ist, desto stärkere statistische Korrelation dazwischen. Und was entsteht daraus? Ich entdecke dadurch eigentlich ganz objektiv, statistisch etwas ganz Subjektives, und das sind diese jungsche Archetypen. Die kommen da heraus. Also diese Bilder von den Göttern. Manches ist ganz trivial, ist ganz selbstverständlich, zum Beispiel Geografie und die Überseeentdeckungen, das ist ganz klar. Kolumbus entdeckt Amerika, haben wir neue Karten und neue Atlasse und so. Die anderen sind weniger so klar, zum Beispiel warum Astronomie mit der Mechanik immer zusammen vorkommt. Was haben die beide zu tun? Es gibt da eine Analogie. Aber warum die Mechanik mit absolutistischen Regimen? Philosophie und Logik ist noch ganz klar. Ist dieses Denkfähigkeit. Medizin und Botanik, ja, Heilkräuter sind wichtig in Medizin. Aber zum Beispiel zwischen Malern und Romanschriftstellern müssten Sie ein bisschen nachdenken, was da gemeinsam ist. Oder ich weiß nicht mit, oder ganz, was man nicht so voraussagen würde, wie zum Beispiel die Poesie mit Chemie. Oder warum es immer Revolutionen gibt, warum die Königinnen immer Revolutionszeiten ankündigen. Wenn die Königinnen auf die Throne kommen, dann wird bald eine Revolution geben. Und das ist nicht so, die Ursachenkette ist nicht so, dass einfach die Königinnen nicht sind unfähig und deswegen etwas passiert, weil es kann auch nicht in dem Nachbarland sein oder so. Ist nicht wegen der Frau auf dem Thron, aber es sind tiefere Muster, etwas im kollektiven, tieferen kollektiven Unterbewusstsein, in diesem kollektiven Unbewussten, verschiebt sich und ändert die Gesellschaft als Ganzes. Und dahinter steht etwas, eine gewisse Qualität, und das ist dieses Archetypus, ein Urbild, das man früher aus in diesen Götterbildern dargestellt hat. Also dadurch bekommen wir so etwa 7 diese klassische Archetypen. Und wenn man jetzt die Reihenfolge beobachtet, dann findet man diese kreative Zeiten in verschiedenen Bereichen der Kultur. Die kommen nicht ganz beliebig wann immer, aber die haben eine Tendenz, unzufällig in einer Zeitordnung nacheinander zu kommen. Zum Beispiel, wenn die Maler kommen, dann etwa 70 Jahre danach, mehr oder weniger, ist eine Blüte in der Medizin und dann in Poesie und dann Philosophie, dann kommen diese Kriegszeiten, diese Wirrezeiten, dann Geographie und dann Historiker und dann zyklisch wieder. Ja? Und nicht nur Historiker, das sind diese Astronomen, Mechaniker, Optiker und alles, was in dazu gehört. Also eine unzufällige Zeitordnung. Und jetzt das Überraschendste war daran, das ist eine empirische Feststellung, die ich wissenschaftlich mache, ja, durch Geschichtsbeobachtung. Anfang des an der Schwelle vom 20. Jahrhundert haben die deutschen Assyriologen wie Alfred Jeremias und Hugo Winkler, die haben einen babylonischen Kalender entdeckt, der so aussah. Sie sagten, die Babylonier haben nach der diese Präzessionsbewegung der Erdachse, können Sie die Erde macht so eine langsame Bewegung, die Erdachse richtet sich immer in eine andere Sternzeichen langsam, so dass 72 Jahre dauert, bis ein Bogengrad sich die Erdachse verschiebt. Also in 2000 Jahren ist das ein ganzes Sternzeichen. Und da sagten die, das ist dieses Präzessionskalender, dass es gibt, wie der Zeitalter, der 2160 Jahre dauert, dass die Babylonier im Jahre 774 vor Christus, zur Zeit des Königs Nabonassars, da haben sie eine neue Ära begonnen, das eine Zeitalter des Widders. Und weil jeder Bogengrad in der babylonischen Weltbild hat seinen regierenden Geist, einen von den 7 Planetengöttern, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond und dann wieder zyklisch Saturn, Jupiter, Mars. Das ist die chaldäische Reihe, sogenannte chaldäische Reihenfolge der Planetengötter. Das waren die 7 Hauptgötter in Babylonien. Und eigentlich diese alten Götter, das sind die christlichen Erzengel dann später. Ja, die Inanna, die Venus, das ist Erzengel Anael. Der Marduk ist dann Erzengel Zachariel. Die Wesen, die dann in die jüdische Tradition übergehen. Und daraus bekommen wir die sogenannte kleine Zeitgeister, also 72-jährige Zeitperioden, die je von einem Planeten beherrscht sind oder von einem Engel. Und das sind die Daten. Wenn Sie jetzt drauf schauen, das ist das alte babylonische System, da haben Sie alles, was wir gesagt haben. Und Sie Mond, Sonne, das ist das Rhythmus, das ich beschrieben habe. Hier zum Beispiel Sonne, ja, um 1300, das ist das, der Thomas von Aquino. Hier sehen Sie Mond, 1620, das ist der Francis Bacon mit der Induktion. Alles, das sind die Daten. Hier sehen Sie die Venuszeit, also wann war das? 1770 bis 1840, 50, das ist die Romantik. Dann vorher die Venus, 13. Jahrhundert, dann 8. dann 3. Wo sind die Marszeitalter? Na, da sind sie. 14. Jahrhundert. Seit des alten Ägypten, zum Beispiel, wenn ich hier beginne. Alle diese Übergangszeiten, das ist es. 27., 22. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, bis 1917 bis 1989, das letzte Zeit, Marszeitalter, das waren die zwei Weltkriege. Also anscheinend haben das die babylonischen Priester voraussagen können. Ist unglaublich genau. Und die Jeremias, und die glaubten, das ist 5000 Jahre alt, dieses Kalender. Jetzt muss ich dazu bemerken, in der Zwischenzeit hat man das bestritten. Also die anderen Wissenschaftler sagten, sind da zu einer Schlussneugebauer, ist zu einer Schlussfolgerung gekommen, die Babylonier konnten überhaupt nicht die Präzession kennen. Und folgerichtig könnten sie auch den Kalender nicht haben, gehabt haben. Jetzt will ich nicht die Details, jetzt, das ist sehr kompliziert. Wie dem auch sei, vielleicht haben sie die Präzension doch gekannt, vielleicht nicht, vielleicht ist es später ein Ursprung, zum Beispiel aus der hellenischen Antike, vielleicht haben es die Araber oder Perser ausgedacht. Wir wissen sehr wenig darüber, weil meistens sind die alten Schriften verloren gegangen. Jedenfalls aber haben die Babylonier diese chaldäische Reihenfolge der Planeten gekannt, in dieser Reihenfolge. Sie glaubten, dass diese Wesen sich als Zeitgeister abwechseln in dieser Reihenfolge und wussten davon, dass dieselbe 7 Archetypen, die sind wirksam in der individuellen Biografie des Menschen, sowie auch für die Menschheit als Ganzes. Claudius Ptolemaios sagt, diese 7 Wesen, also Mondengel, Merkurengel, Venusengel, die beherrschen die Kindheit, Schulalter, Pubertät, Erwachsenenalter. Also zum Beispiel Pubertät haben sie dann den 3. also Venus, Sonne, Erwachsenenalter, also das Mittag des Lebens. Dann kommt Mars, was ist das? Die Midlife-Crisis, die Krise der mittleren Jahren, so in den 40er. Dann Jupiter, dann Greisenalter, also der Archetyp des alten Mannes, ist Saturn, Erzengel, Orifiel. Also, und das ist eigentlich in meiner Entdeckung, dieselben Archetypen, diese psychischen Strukturen, die ich selbst in meinem Leben nacheinander beobachten kann, an mich selbst, die beherrschen in ganz größeren Perioden, Zeitperioden, die ganze Kulturgeschichte der Menschen. Wenn Sie noch ein bisschen zum Ende aushalten, das ist ein wichtiger Mann, Luc Ciompi, ein Schweizer Psychologe, dieses schönes Buch geschrieben, hat sich mit den emotionalen Grundlagen des Denkens beschäftigt. Sehr wichtig und praktisch. Er hat gezeigt, er hat wieder kranke Menschen geheilt, und dann hat er eigentlich begriffen, für die Gesunden gilt dasselbe. Nur ist das nicht so auffallend. Das Denken ist mit Emotion viel enger verbunden, als man denkt. Dass eigentlich das Denken Einzelheiten betrifft und das Gefühl wirkt wie ein Bindungsstein, ein Klebestoff, das diese Einzelheiten in das Ganze zusammenfügt. Also dass die emotionale Stimmung, die Färbung, die man hat, wie man gestimmt ist, die entscheidet, so Affekt ist das, die entscheidet zum Beispiel darüber, ob ich überhaupt über Aufmerksamkeit, ob ich etwas merke oder überhaupt nicht, entscheidet über Gedächtnis, ob ich etwas in das Gedächtnis speichere oder ob ich das vergesse. Und letzten Endes entscheidet es über das ganze Weltbild. Und so kommt es dazu, dass zwei Menschen sich setzen und beide argumentieren ganz rational und keiner kann den anderen überzeugen, weil es ist emotional bedingt. Eigentlich hat der eine ein Weltbild von lauter Fakten und der andere auch, aber ganz andere Weltbilder. Weil dahinten sind ganz andere affektive Stimmungen. Und das nennt Chomsky, dass die Emotionen als Denkoperatoren funktionieren, beschreibt genau. Und je nach dieser Färbung der Stimmung dahinten entsteht, sagt er, sogenannte Affektlogik, zum Beispiel konkret Wutlogik, Freudelogik, Liebeslogik, Angstlogik. Und immer ist das logisch und man bekommt ganz andere Ergebnisse dadurch. Das ist etwas wichtig, ein wichtiges Element, um das zu begreifen, was ist es in der Geschichte, diese Zeitperiode. Und dann noch diese vier Männer sind dafür wichtig. Diese vier Namen, Sorokin habe ich schon erwähnt, er nannte das System of Truth, Wahrheitssystem. Er hatte zwei so studiert, diese Materialismus, Idealismus. Man sagte einmal, es gibt Zeitperioden, wo die Idee, der Geist, das die Grundrealität ist und daraus leitet man alles ab, und andere Perioden, wo die Materie das Grundlegende ist und das ganze Weltbild leitet man davon ab. Kennen Sie Thomas Kuhn, hat Geschichte der Wissenschaft studiert, hat dieses Termin Paradigma geprägt. Und der Franzose Foucault hat einen ähnlichen Begriff Episteme. Episteme bedeutet alle diese unterbewusste, intuitive Weltbildüberzeugungen, die eine Epoche beherrschen. Aber die sind nicht wissenschaftlich, die beweist man nicht, über die diskutiert man überhaupt nicht, rational. Die setzt man einfach voraus, dass es so ist. Also nur so, intuitiv, selbstverständlich. Also das ist das Unterbewusste. Aber in jeder Epoche ist das etwas anderes. Und dann sind die Menschen erstaunt, wie schon im 20. Jahrhundert, wie konnten die im 12. Jahrhundert an solchen Unsinn glauben, das ist doch ganz klar, das ist unmöglich. Und die 12. Jahrhundert würden dasselbe von uns sagen. Wie ist das möglich? Das ist das Ganze. Der Rudolf Steiner ist der am wenigsten bekannteste von diesen. Doch der Erste, der im modernen Kontext darüber spricht, dass es dieses Phänomen gibt. Und sagt auch, und das war schon längst bekannt, und man hat das Zeitgeist genannt, ja, im Mittelalter und im Altertum. Also alles, so kurz zum Schluss, alles, was wir machen, was auch in der Wissenschaft, was rational zu sein scheint, ist tief bedingt und wurzelt in dieser religiösen Gefühlsstimmung vom Zeitgeist, was ein Mysterium für uns, also für die Wissenschaft, bleibt das ein Mysterium, für einen Mystiker nicht. Es ist so, die konkrete Beispiele, zum Beispiel, es gab, es ist ein bekanntes Beispiel, dieses Wellenpartikel-Dualismus. Es gab Zeiten, und das waren diese Orpheus-Saturn-Zeitalter, wo man alles so mechanistisch vor sich vorgestellt hat, zum Beispiel zur Zeit des Descartes oder zur Zeit des Demokritos. Man stellte sich vor, alles sind nur diese Partikel von Materie, die unzerstörbar, untrennbar ist und die fliegen nur im leeren Raum und daraus kombiniert sich die Welt und zerfällt wieder. Und alles war Partikel, Licht, Partikel, alles war Mechanismus, Körper, Lebewesen, Uhren. So. Und das kam mehrmals in diesen Orpheus-Zeitalter als eine Intuition unter die Menschen, die waren überzeugt, das muss so sein. Die anders. Und danach, aber etwa 200 Jahre später, kommt immer das Raphael-Zeitalter. Und dann haben die Menschen eine andere grundlegende Intuition, eine Vorstellung von einem Meer, von einer fließenden Substanz, Vitalkraft oder Weltenäther, etwas, was schwingt und so nicht diskret, aber fließend ist. Und dann stellt sich man alles wie Schwingung vor. Die Schall, Licht, Materie, alles ist Schwingung. So kam es zum Beispiel im 18. Jahrhundert zum letzten Mal, aber auch zur Zeit Aristoteles und so. Bis heute, wenn man das sind nicht wissenschaftliche Behauptungen, das sind Eingebungen, das sind Intuitionen, zum Beispiel die atomistische Theorie in der Wissenschaft war Intuition bis 1905. Der Albert Einstein erst bekommt einen Nobelpreis für den Beweis von Existenz von Atomen. Die ganze Zeit davor, seit Demokritos, war das nur eine Ahnung, eine Überzeugung, die von innen kam. Sie sagten, lasst uns denken, es muss die Atome geben. Ja? Und dann kann man das etwas erklären. Aber bis heute ist das ungelöst, die zwei Intuitionen, weil wir sprechen von Wellenpartikel-Dualismus, beides ist wahr irgendwie und wir wissen nicht warum. Das Interessante aus der Sicht der Angelologie, die diese holistisch alles beobachtet, sehen Sie, die Wellentheorien, die kommen immer zusammen mit Kleidung, die rhythmisch gegliedert ist. Das ist die Kleidung vom 18. Jahrhundert. Aber diese rhythmische Muster an den Kleidern. Und die Menschen glauben, alles ist Schwingung. Dann die andere Zeit, das sind die Huygens und die Entdecker, die andere Zeit, um 1600 letztes Mal, mit Galilei und Newton, die glaubten, alles sind Partikel, alles ist dieses Diskrete, die tragen immer diese Rundformen, also diese sogenannte spanische Mode hieß es. Die Menschen beschäftigen sich mit der Astronomie, mit diesen Gebündeln von Zirkeln und Kreisen und in einer Kleidung, die so Zylinder und rund ist, die diese Halskreisen haben sie alle. Was soll das? Ist es nur, was ist Spiegelung von was? Und jetzt finden sie heraus, die Kleidung kommt immer wieder früher als die wissenschaftlichen Entdeckungen, so etwa 20, 30 Jahre. Also zuerst kommt die Kleidung und dann machen sie die entsprechende wissenschaftliche Entdeckung. Also das ist der Zeitgeist, es ändert sich ein bisschen die ästhetische Stimmung und aus dieser künstlerisch-ästhetischen, unterbewussten Stimmung beginnt man anders zu denken, man beginnt auf andere Dinge aufmerksam zu sein und dann folgerichtig macht man auch andere Entdeckungen. Man entdeckt etwas, was da schon vorher war, aber niemand hat das bemerkt. Wir sind in jeder Zeit andere Dinge. Zum Schluss etwas über Freimaurertum. Im Licht der Angelologie. Das Freimaurertum, Sie gut wissen, geht zurück auf diese Tempellegende über Hiram Abiff. Der King Salomo ladet einen Phönizier aus Tyros, der sehr gut ist in Handwerken und alles kann, also diese Handwerkkünste machen können. Und der baut diesen Tempel für die Juden. Die Legende sagt, die alte Legende, es war der Erzengel Raphael, der diesen Tempel geholfen hat zu bauen. Warum Raphael? Das ist der Erzengel des Merkurs. Caduceus ist der Merkurstab, das ist ein Symbol. Also zwei Schlangen beflügelt. So. Merkur und Raphael, was ist das für ein Wesen? Das ist ein Heiler, so Heilengel. Das Rapha heißt Heilen, Gott heilt. Wirklich, Rhythmus von Medizin ist ein Rapha-Rhythmus in der Geschichte. Seit Hippokrates bis Hahnemann ist das ein Raphael-Rhythmus. Dann auch Merkur gehört zum Handel, zum, ich weiß nicht, hat der Alphabet, die Schrift erfunden und alle möglichen intellektuelle Kenntnisse und Handgeschicklichkeiten, das alles, sagte man, ist Inspiration von Raphael und Merkur. Und vorher, in noch älteren Zeiten, war es bei Indianern und auch in Australien, das war die gefiederte Schlange. Das war diese Merkur-Gottheit. Und immer sagten, auch die Amerikaner sagen, ja genau, das ist der, das waren bestimmte geistige Wesen, die sehr weise gewesen sind und die bringen den Menschen immer diese prometheische Kenntnisse. Also etwas, die intellektuelle Kenntnisse und die Handwerke und die Metallurgie und die Schiffbauen und die haben die Schrift uns gelehrt und so weiter. Die Phönizier waren so ein ausgesprochenes Merkurvolk, ein Handelsvolk, der immer so gewandert hat und Geschäft getrieben und hat verschiedene Handwerke gemacht und haben den Alphabet erfunden. Und in den phönizischen Städten, da haben sie auch Schlangengottheit da verehrt. Und jetzt, wenn sie auf Hiram Abiff schauen, was steht da? Er kommt von Tyros, hat ein Vater, einen Phönizier, und die Mutter stammt vom jüdischen Treib Dan. Und der Stamm Dan ist derjenige unter den 12 jüdischen Stämmen, der die Schlange für seinen Symbol hat. Also da haben sie immer wieder klare Verbindung von Hiram Abiff und diesem Tempelbau mit Raphael, mit der gefiederten Schlange. Das ist die Legende. Und jetzt können wir aus der Sicht der Angelologie fragen, und wann gibt es die Raphael-Zeitalter, stimmt die Zeitsignatur jetzt oder nicht? Das letzte Raphael-Zeitalter ist das 18. Jahrhundert, ja, 701, ungefähr 773. Das vorletzte, 12. Jahrhundert ungefähr. Ist das bedeutsam für die Freimaurertum? Ja, genau. Das 18. Jahrhundert, das sind alles dieses Boom von Logenbegründen, ja, das ist die große Zeit für die Freimaurer. Und davor, das 12. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo die Gotik entsteht, also wo diese gotische Bauhütten begründet würden, wo die Templer nach Israel fahren und sie sagen, wir wollen die Proporzen des Salomonischen Tempels wieder untersuchen, da kommen sie zurück, auf einmal entsteht die Gotik. Ja. Da glaubt man, das ist, da kann eine Verbindung da geben. Also, Raphael ist euer Engel, Inspirationsengel, das ist das, was die älteste Legenden die gefiederte Schlange nennen. Das waren Wesen, die das Licht bringen, die das Licht des Denkens, der Erkenntnisse. Das ist eine Strömung, die seit Jahrtausenden hier besteht, die man immer wieder beobachten kann, zum Beispiel zur Zeit Achnaton in Ägypten schon und früher. Und die immer wieder, der Raphael bringt immer die Inspiration, die den Intellekt betont, aber also es ist immer wieder verbunden mit aufklärerischen Tendenzen, so wie in Aufklärung. Aber im 12. Jahrhundert gab es auch Aufklärung. Peter Abelard ist so ein Voltaire vom 12. Jahrhundert, wo er sagt, man muss auch verstehen, nicht nur gehorchen und glauben blind. Und wo immer die menschliche Fähigkeiten betont sind, seine Fähigkeit zu denken, dadurch frei zu sein und uns die Gleichheit und die Freiheit im Gegensatz immer wieder zu dem Saturn-Archetypus, zu dem Orpheo, der immer in der Antiphase kommt und mit ihm Absolutismus, autoritative, hierarchische Systeme und so. So war um 1600 eine Zeit, wo die Jesuiten eine Hochzeit hatten, die haben fast die Welt beherrscht. Das war eine Orifio-Zeit. Ein Orden, streng auf Willensdisziplin und du gehorchst und dein Denken schottest du ab. Das darfst du nicht, das ist Sünde. Und damals gab es Freimaurer, die waren irgendwo verschwunden in der Zeit. Aber zu Ende des 18. Jahrhunderts, nach dem Raphael-Wirken, sind Freimaurer sehr wichtig in der Zeit. Und die Jesuiten der ganze Orden wird aufgelöst in der Zeit. Also das war eine ungünstige Zeit für sie. Ich glaube, die Jesuiten waren solche Erbfeinde von den Freimaurern immer, weil das sind diese gegensätzliche geistige Inspirationen, die sich ein bisschen ausschließen. Die immer so kämpfen, mal die, mehr. Aber beide sind esoterisch, mysteriös notwendig. Und so zum Schluss kann ich sagen, als Ergebnis meiner Forschung, es hat Freimaurer gegeben, längst bevor Hiram Abiff immer. Und es wird sie noch geben, auch in der Zukunft. Wir können uns darauf verlassen, auch wenn sie nicht Freimaurer benannt werden. Aber die geistige Strömung, die Inspiration, die hat eine Rolle in der Geschichte, was der Erzähler Raphael immer wieder inspirieren muss, die ist nicht, die kann man nicht ersetzen. Die ist immer notwendig und wird noch bleiben. Also, Sie fragen, was denke ich, ist die Ursache von diesem Rhythmus? Ich habe das bewusst offen, mehr oder weniger offen gelassen, weil als Wissenschaftler kann ich das nicht definitiv entscheiden. Wir können nicht diese materielle Hypothesen ganz ausschließen. Es könnte schon vielleicht wahr sein, dass es diese unbekannte Strahlung gibt und so. Es gibt Verschiedenes, was wir nicht kennen. Nur aber glaube ich, nach alledem, nicht nur persönlich, aber nach diesen faktischen Beobachtungen, es ist sehr schwer denkbar, es materialistisch zu erklären, weil es könnte schon eine Kraft geben, wir können aber nichts entdecken. Es ist kein Klimazyklus, es ist keine Sonnenaktivität, kein Erdmagnetismus, nichts. Könnte etwas Unbekanntes noch sein, aber wenn es eine physikalische Strahlung ist, so wie elektromagnetisch und so, dadurch ist es fast undenkbar, diese kreative, spirituelle Prozesse zu erklären, weil durch einen einfachen Elektromagnetismus, wieso bekommen sie einmal Poesie, dann ein anderes Mal Roman, Schreibung, dann anderes Mal Astronomie, dann Skulptur, dann wie kommen sie zu diesen qualitativen Differenzen in jedem Zeitalter, wenn die Elektrizität immer dieselbe ist. Da müsste man eine Hypothese herausstellen, dass es ein moduliertes Signal ist, wo jemand etwas wie im Rundfunk hier sendet. Und da sind wir beim Außerirdischen dann gleich, also wieder bei einer Intelligenz. Also, aber wissenschaftlich, als Wissenschaftler, wenn ich an der Universität etwas sage, da kann ich nicht den letzten Schritt machen, den ich als Mystiker aber machen kann, weil als ein religiöser und mystischer Mensch kann ich dann auch innere Arbeit machen und Gebet, Meditation und so. Und dann von innen kann man diese Wesen erleben. Und dann hat man eine persönliche also Erfahrung, die dann Sinn macht zusammen mit diesen äußerlichen Beobachtungen. Und da sage ich, ich persönlich als nicht nur Wissenschaftler, aber als Mensch, dass ich mich zu dem neige, dass es wirklich intelligente Wesen sind, die Urbilder von Tugenden und Schönheit und Wahrheit und alles das sind. So glaube ich daran.